Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Uhr, Rendezvous, die Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS. Wenn Menschen zur Ware werden. Bundesrätin Sommaruga startet einen Aktionsplan gegen Menschenhandel in der Schweiz. Große Solar- und Windkraftwerke brauchen große Flächen. Wo wie viel sollte national geplant und bewilligt werden? Schwarzer Kaffee statt grüner Tee. Nestle wächst und floriert in den Schwellenländern, in China zum Beispiel. Und wie viel Bern braucht die Schweiz? Fragen zwei Berner Journalisten in einem Buch zum Zustand des einst so reichen und mächtigen Kantons, der heute jährlich 1 Milliarde Finanzausgleich bezieht. Und wie viel Bern erträgt denn die Schweiz? Fragen wir die beiden Autoren im Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Eva Gammerte.
Die Schweiz will gegen den Menschenhandel vorgehen. Bundesrätin Simonetta Sommaruga hat dafür einen nationalen Aktionsplan vorgestellt. Es gebe dieses Verbrechen auch in der Schweiz, heißt es in diesem Aktionsplan. Kennzeichnend sei, dass den Opfern das Selbstbestimmungsrecht entzogen werde und sie wie Ware gehandelt würden. Das gilt laut Sommaruga zum Beispiel für Frauen aus armen Ländern, die mit falschen Versprechungen in die Schweiz gelockt würden. Menschenhändler sollen in Zukunft intensiver verfolgt und härter bestraft werden, um sie abzuschrecken. In der Schweiz versuchen Betrüger immer häufiger, auch mit Telefonanrufen Internetnutzer zu täuschen und an deren Passwörter und Kreditkartendaten zu kommen. Das stellt die Melde- und Analysestelle des Bundes für Informationssicherung fest. Dem Opfer werde vorgespielt, am Telefon sei ein Mitarbeiter einer großen Computerfirma und es gehe um das Verhindern von Betrug. Betroffene sollten in einem solchen Fall ihre Kreditkarten sofort sperren lassen, empfiehlt die Bundesstelle. Diese Telefonanrufe kommen zu den schon bekannten fingierten E-Mails hinzu, bei denen nach Passwörtern gefragt wird. Die Meldestelle des Bundes betont, keine seriöse Firma werde die Kunden je per E-Mail nach Login und Passwörtern fragen. Der Ausstieg aus der Atomenergie bedingt den Ausbau von Anlagen zur Produktion von Sonne, Wind und Wasserkraft. Um dies möglichst landschaftsschonend zu bewerkstelligen, brauche es eine national koordinierte Raumplanung. Dies empfiehlt eine Studie der Akademien der Wissenschaften Schweiz. Angeregt werden vereinfachte Bewilligungsverfahren, wenn Energieanlagen in geeigneten Gebieten gebaut werden sollen. Landschaften, die besonders schützenswert sind, sollen erhalten bleiben. Der Nestlé-Konzern meldet für die ersten 9 Monate 11% mehr Umsatz. Er beträgt 67 Milliarden Franken. Das Geschäft steigerte sich in den Schwellenländern 5-mal stärker als in den Industriestaaten. Der Schweizer Außenhandel hat im 3. Quartal dieses Jahres leicht zugelegt im Vergleich zum Vorjahr. Sowohl die Exporte als auch die Importe sind gestiegen. Wie die eidgenössische Zollverwaltung mitteilt, liegt der Grund für diese Entwicklung hauptsächlich in den gestiegenen Preisen. Demnach stiegen die Exporte um rund 6% auf etwas über 49 Milliarden Franken. Die Importe stiegen um etwas über 2% auf knapp 43 Milliarden Franken. Lebensversicherungen schöpfen nach Ansicht des Gewerkschaftsdachverbands Travail Suisse zu viel Geld aus der zweiten Säule ab. Dieses Geld fehle für die Finanzierung der Renten. Letztes Jahr hätten die Lebensversicherer der zweiten Säule mehr als 600 Millionen Franken Gewinn entzogen. Travail Suisse fordert den Bundesrat auf, diese Gewinne zu begrenzen. Der Direktor des Schweizerischen Versicherungsverbands, Lucius Dürr, weist diese Vorwürfe zurück. Die Gewinne der Lebensversicherungen im Berufsvorsorgegeschäft seien moderat. Und die Finanzmarktaufsicht genehmige die Tarife und wache darüber. Der finnische Telekommunikationskonzern Nokia hat im vergangenen Quartal erneut einen Verlust verbuchen müssen. Gemäß Konzernangaben erreichte dieser fast 1 Milliarde Euro. Seit Jahresbeginn ergebe sich damit ein Verlust von 3,3 Milliarden Euro. Der Quartalumsatz sei im Vergleich zum Vorjahr um einen Fünftel eingebrochen auf noch gut 7 Milliarden Euro. Uruguay erlaubt in Zukunft Schwangerschaftsabbrüche. Als zweite Parlamentskammer hat auch der Senat das Gesetz mit knapper Mehrheit gutgeheißen. Mit der neuen Regelung können Frauen in Uruguay unter strengen Auflagen bis zur 12. Schwangerschaftswoche straffrei abtreiben. Präsident José Mujica erklärte bereits, dass er das Gesetz ebenfalls gutheiße. Bereits 2008 hatte das Parlament Uruguays ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Der damalige Präsident legte jedoch sein Veto ein, aus ethischen Gründen, wie er sagte.
12.36 Uhr. Menschenhandel ist kein exotisches Problem ferner Länder, sondern auch harte Geschäftspraxis in der Schweiz. Bundesrätin Sommaruga will den Kampf dagegen verstärken. Wir berichten. Und weitere Stichworte: Naturschützer im Dilemma. Sie wollen Wind- und Sonnenstrom, aber keine Großanlagen auf den Bergen. Was tun? Lebenslänglich verwahren. Seit 8 Jahren klar in der Verfassung und ungeklärt in der Praxis. Wahlkampftöne. Regierungserklärung von Kanzlerin Merkel und Gegenerklärung von Gegenkandidat Steinbrück. Und 200 Algerien-Demonstranten kamen im Oktober 1961 in Paris ums Leben. Es wurde totgeschwiegen. Jetzt sagt der französische Präsident, es war blutige Repression. Und jetzt Börse und Wetter.
Die Daten von Thomson Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 6.769 Punkten, minus 0,3%. Der Euro wird zu 1.20,93 gehandelt, der Dollar zu 92,22 Rappen. Das Wetter. Heute Nachmittag scheint trotz einigen Wolkenfeldern oft die Sonne. Nur am Alpensüdhang gibt es noch teils dichtere Wolken. Die Temperatur steigt auf 16 bis 20 Grad. In den Alpentälern wird es mit starkem bis stürmischem Föhn etwa 25 Grad warm. Am Freitag ist es im Mittelland am Vormittag neblig, sonst scheint die Sonne bei 16 bis 20 Grad. In den Föhntälern werden lokal bis 27 Grad erreicht. Am Wochenende geht es trotz einigen Wolkenfeldern ziemlich sonnig und 17 bis 22 Grad warm weiter.
Menschenhandel. Wer bei diesem Stichwort an Osteuropa denkt, an Thailand und Brasilien, sieht nur die eine Seite. Menschenhandel führt oft in die Schweiz und bedeutet auch hier schwere Menschenrechtsverletzungen. Die Opfer, meist Frauen, werden wie Ware gehandelt und benutzt. Und nun hat Justizministerin Simonetta Sommaruga gesagt, wie sie gegen Menschenhandel bei uns vorgehen will. Pascal Krauthammer.
Seien es die Prostituierten am Zürcher Silke, die Dienstmädchen, die in Genfer Nobelwohnungen putzen oder die Landarbeiter, die auf den Höfen schuften, vielfach sind diese Frauen und Männer Opfer skrupelloser Menschenhändler. Das Schicksal dieser Opfer bewegt die Justizministerin seit ihrem Amtsantritt, macht sie immer wieder auf deren Schicksal aufmerksam.
Es ist eine moderne Form der Sklaverei, die es auch in der Schweiz gibt, und ich will das in der Schweiz nicht, und wir müssen alles dafür tun, um diese moderne Form der Sklaverei abzuschaffen.
Dafür hat die Justizministerin zusammen mit den anderen Departementen nun einen Aktionsplan ausgearbeitet. Einerseits will Simonetta Sommaruga die Stellen unterstützen, die sich bereits heute um die Opfer von Menschenhändlern kümmern. Hierzu sollen Gelder gesprochen werden vom Bund, damit die Opfer, vor allem Prostituierte, sich wehren und allenfalls gegen die Täter aussagen können. Diese Täter will die Justizministerin so oder so viel härter anpacken. Für die Menschenhändler gelte heute noch die Devise «Low risk, high profit», also wenig Risiko, hoher Profit. Neu müssten die Menschenhändler mit einem großen Risiko und mit wenig Profit rechnen. Dazu will der Bund auch eine schlagkräftige Truppe zur Verfügung stellen, die den Menschenhandel bekämpft. eine Kompetenzverschiebung weg von den Kantonen, die in Einzelfällen notwendig sei, sagt die Justizministerin.
Es ist tatsächlich so, dass Opfer gerade häufig auch in verschiedenen Kantonen arbeiten müssen, dass sie verschoben werden, zum Teil nur Tage sich aufhalten. Menschenhandel ist häufig auch international organisiert. Deshalb überlegen wir uns, ob es für einzelne Fälle sinnvoll wäre, dass auch die Bundesanwaltschaft ermitteln und verfolgen kann. Es könnte die Kantone auch bei dieser sehr anspruchsvollen Aufgabe entlasten.
Tatsächlich hat man bei den Kantonen ein offenes Ohr für diesen Vorschlag. Die Vorbereitungen für eine Änderung der Prozessordnung sind offenbar bereits weit fortgeschritten, verrät Roger Schneeberger, der Generalsekretär der kantonalen Polizei- und Justizdirektorenkonferenz.
Der Bund hat uns diesen Ball zugespielt und wir sind durchaus positiv, nehmen ihn auf und sind jetzt schon in Verhandlungen mit dem Justiz- und Polizeidepartement, wie die künftige Aufgabenteilung dort aussehen soll. Und wenn wir uns dann einig sind, dann gießen wir das noch um in eine Gesetzgebung. Ich denke, dann sind wir einen entscheidenden Schritt weiter.
Auch sonst wollen die Kantone den Menschenhandel verstärkt angehen. Die Ausbildung und die Zusammenarbeit unter den Kantonen will man verstärken. Der Druck auf die Menschenhändler steigt.
Der Ausstieg aus der Atomenergie bringt viele Naturschützer in ein Dilemma. Denn immer mehr Windräder, Sonnenkollektoren und neue Staumauern drohen Naturlandschaften zu verschandeln. Wie bringt man also alternative Energien und eine intakte Natur unter einen Hut? Die Akademien der Wissenschaften Schweiz machen jetzt Vorschläge, wie der Interessenkonflikt entschärft werden kann. Elmar Plotzer.
Bei Quinten am Wallensee soll die größte Photovoltaikanlage der Schweiz gebaut werden. Die Elektrizitätswerke wollen dort sauberen Strom produzieren. Das Projekt liegt aber in einem Schutzgebiet von nationaler Bedeutung. Überhaupt sind viele Teile des Wallenseeufers sehr wertvoll für seltene Tiere und Pflanzenarten. Ein Dilemma. Und solche Situationen könnte es künftig immer wieder geben. Die Akademien der Wissenschaften schlagen deshalb beim Ausbau der erneuerbaren Energien eine rollende Planung vor. Zuerst sollen Energieanlagen dort gebaut werden, wo man tatsächlich viel Energie gewinnen kann und gleichzeitig Natur und Landschaft nur geringfügig tangiert werden. Heute laufe das häufig umgekehrt, bemängelt Urs Neu, Projektleiter des Berichts der Akademien der Wissenschaft. Er nennt das Beispiel der Kleinwasserkraftwerke.
Dort sind die Kleinwasserkraftwerke, vor allem wenn relativ wenig Energie produziert wird, vielleicht nicht optimal. Und das sollte man besser abklären, als das heute geschieht, wo mit der kostendeckenden Einspeisevergütung relativ breit das gefördert wird.
Um zu verhindern, dass mit Energieanlagen die Natur zu stark beeinträchtigt werde, brauche es eine nationale Raumplanung, heißt es bei den Akademien der Wissenschaft. Deshalb sollen die Regionen der Schweiz in drei verschiedene Zonen eingeteilt werden. In Vorranggebiete, in denen man den Bau von Wasser-, Sonnen- und Windanlagen vorantreiben soll, in Reservegebiete, wo unter Umständen solche Anlagen möglich sein sollen, und in Ausschlussgebiete. In diesen Gebieten sollen keine neuen Energieprojekte zugelassen werden.
Das wären zum Beispiel der Nationalpark. Das können wichtige Biotope sein, die seltene Pflanzen, die große Biodiversität enthalten. Solche Gebiete, wo man sagt, dort ist der Schutz wirklich uns ein wichtiges Anliegen.
Sagt Urs Neu. Damit schlagen die Akademien der Wissenschaften bei der geplanten Änderung des Energiegesetzes einen etwas anderen Weg vor als der Bundesrat.
Im neuen Energiegesetz ist zwar die Schaffung von Energiezonen mit bevorzugter Energienutzung vorgesehen, aber eigentlich zu wenig auch die Gegenseite, also die Schutzanliegen, die werden zu wenig berücksichtigt.
Solche Schutzzonen seien aber wichtig, denn nur so ließen sich Konflikte verhindern und Projekte für erneuerbare Energien könnten in den Vorranggebieten effizienter und schneller verwirklicht werden. Positiv auf die Vorschläge der Wissenschaftler reagiert Raimund Rodewald von der Stiftung Landschaftsschutz Schweiz.
Es ist sicher jetzt sehr hilfreich, dass die Wissenschaftsseite her auch nochmals ganz klar macht, dass wir eine sorgfältige Interessenabwägung brauchen. Also von dort her erhoffe ich mir schon, dass das ein Gewicht haben wird im Rahmen der Vernehmlassung des Energiegesetzes.
Die Energieproduktion und den Schutz der Natur in Einklang zu bringen, das ist beim Jahrhundertprojekt Energiewende eine große Herausforderung.
Soll der Mörder des Au-pair-Mädchens Lucy lebenslänglich verwahrt werden im Sinn der Verwahrungsinitiative? Diese Frage behandelt heute das Aargauer Obergericht in einem Berufungsprozess. Dabei geht es um eine ganz zentrale Frage: Ist der Täter therapierbar oder nicht? Aargau-Korrespondent Alex Moser.
Die Tat sorgte für großes Aufsehen. Ein 29-jähriger Mann sprach sein Opfer im Zürcher Hauptbahnhof an. Er versprach dem Mädchen Modelaufnahmen bei sich zu Hause. Dort brachte der arbeitslose Drogenkonsument die 16-Jährige um. Die Leiche lag tagelang in seiner Wohnung. Kurz darauf wurde er verhaftet. Im letzten Winter war der Prozess. Dort wurde der Täter zu einer lebenslänglichen Freiheitsstrafe und einer ordentlichen Verwahrung verurteilt. Schon in der ersten Instanz forderte der Staatsanwalt aber eine definitive Verwahrung, also lebenslänglich im Sinne der Verwahrungsinitiative. Das Gericht folgte damals nicht der Forderung des Staatsanwalts, weil der Mann irgendwann vielleicht doch noch therapiert werden könnte. Die psychiatrischen Gutachter schlossen dies nämlich nicht aus. Deshalb sollte die Verwahrung dieses Mannes eben auch künftig überprüft werden. Das Obergericht wird sich heute noch einmal mit ihm auseinandersetzen. Dazu werden auch nochmals die psychiatrischen Gutachter angehört, die den Mann durchleuchteten.
Alex Moser. Es war 2004, als das Schweizer Stimmvolk deutlich Ja sagte zur Verwahrungsinitiative und damit die lebenslängliche Verwahrung von extrem gefährlichen Gewalt- und Sexualstraftätern beschloss. Viele Probleme und Fragen, die sich nach der Annahme stellten, sind bis heute ungelöst. Peter Maurer.
Anita Schaban zögert keine Sekunde.
Wenn ich wieder in der gleichen Situation wäre, wie ich da gewesen bin, würde ich es sofort wieder machen, ja.
Damals, das war 1996, Schabans Patenkind, die 13-jährige Katja, wird auf dem Schulweg angefahren, verschleppt, vergewaltigt, gewürgt und halbtot in einen Kanal geworfen. Der Kinderschänder, ein Wiederholungstäter. Das war die eigentliche Geburtsstunde der Verwahrungsinitiative, Anita Schaban die treibende Kraft dahinter. Doch seit der Annahme des Volksbegehrens vor 8 Jahren wurde die lebenslange Verwahrung erst in 3 Fällen von einem Gericht ausgesprochen. Weshalb?
Das passiert so selten, weil die Voraussetzungen dafür so selten gegeben sind. Eine der Voraussetzungen ist ja die lebenslange Untherapierbarkeit, die prognostiziert werden muss.
Sagt Josef Sachs, Präsident der Schweizerischen Gesellschaft für forensische Psychiatrie, und spricht damit den ersten heiklen Punkt an. Und Heinrich Koller, ehemaliger Direktor des Bundesamtes für Justiz und Leiter jener Arbeitsgruppe, die einst für die Umsetzung der Verwahrungsinitiative eingesetzt wurde, bringt es auf den Punkt.
Finden Sie mir einen Gutachter, der über ein Leben hinweg 25, 30 Jahre eine Prognose stellen kann oder zu stellen wagt, ob jemand therapierbar ist auf Dauer. Da finden sich schwer 2 unabhängige Fachexperten.
Josef Sachs, der Chef der Gerichtspsychiater, spricht diesbezüglich von einer Fehlkonstruktion des Gesetzes.
Es stellt dann die psychiatrischen Gutachter Anforderungen, die sie so nicht erfüllen können.
Damit zu Knackpunkt 2. Daniel Josic, Strafrechtsprofessor und SP-Nationalrat, erklärt:
Die Initiative wollte eigentlich die Möglichkeit ausschalten, dass die Verwahrung überprüft wird, also dass überprüft wird, ob ein Verwahrter noch gefährlich ist.
Aber auch diese Forderung, so Josic, habe letztlich nichts gebracht.
Weil heute gefährliche Sexual- und Gewaltstraftäter auch aus einer ordentlichen Verwahrung kaum mehr entlassen werden, erstens. Und zweitens musste man dann bei der Umsetzung der Verwahrungsinitiative doch wieder die Konzession machen an die Europäische Menschenrechtskonvention, dass eben eine Überprüfung doch möglich ist. Und darum ist letztlich der Unterschied zwischen ordentlicher Verwahrung und lebenslänglicher Verwahrung ist nur noch eine Nuance.
Ungeachtet dessen, Christoph Blocher, einst zuständiger Justizminister, jetzt wieder SVP-Parlamentarier, bilanziert heute in Sachen Verwahrungsinitiative.
Notwendig war sie, es hat ein Umdenken stattgefunden, das war dringend nötig. Ob sie richtig umgesetzt worden ist, das wird die Zukunft zeigen. Aber mindestens es ist etwas geschehen.
Etwas ist geschehen, sagt Blocher. Und was sagt Anita Schaban? Hat es sich auch gelohnt für das, was letztlich geschehen ist, mit ihrer Initiative jahrelang zu kämpfen?
Ja, ob sich es gelohnt hat? In meinen Augen ja, aber es ist noch nicht so weit, dass die Richter wirklich das auch angenommen haben.
Von wegen Richter. Weder der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte noch das Bundesgericht in Lausanne haben sich bislang zur umstrittenen Umsetzung der Verwahrungsinitiative geäußert. Wo kein Kläger ist, da ist auch kein Richter.
10:50, das sind Mittagsinformationen von Schweizer Radio DRS im Rendezvous. Rendezvous 12:30 auf dem Sender und 13:30 im Netz auf drs.ch. Am Abend treffen sich die Regierungschefs der EU-Länder in Brüssel. Dort wollen sie für einmal nicht über Notmaßnahmen für Griechenland reden, sondern ganz allgemein über die weitere Entwicklung der Europäischen Union. Ein solches Zukunftsszenario für Europa hat Kanzlerin Merkel am Vormittag schon im Deutschen Bundestag entworfen und ihr neuer Gegenspieler, SPD-Kanzlerkandidat Steinbrück, hielt die Gegenrede, zum ersten Mal in dieser Funktion. Kasper Selg aus Berlin hat sich das Rededuell angehört.
Man komme zwar langsam, aber stetig voran in der Bekämpfung von Mängeln und Problemen in der EU, sagt Angela Merkel. Der Weg der Reformen sei schwierig, dabei gebe es einen zentralen Punkt im Ganzen.
Und dieser Kern unserer Bewährungsprobe kann in einem einfachen Satz ausgedrückt werden. Der Euro, um dessen Stärke wir mit vielen Instrumenten und Maßnahmen gerade ringen, dieser Euro ist weit mehr als eine Währung.
Er sei Symbol für dieses Europa von lauter verschiedenen Ländern, die in der Zukunft der globalisierten Welt nur gemeinsam eine Chance hätten. Was jetzt, auch heute Abend in Brüssel, vorbereitet werden müsse, seien Maßnahmen, um die Konstruktionsmängel dieses Euro zu beheben. Es brauche einheitliche Regeln für die Steuerpolitik, einheitliche Regeln für die Wirtschaftspolitik, gemeinsame Regeln für die Finanzmärkte. Nur so sei der Euro zu retten und mit ihm die Zukunft der Gemeinschaft. Alles gut und recht, entgegnet Peer Steinbrück in seinem mit Spannung erwarteten ersten Auftritt als Gegenkandidat von Frau Merkel. Nur
diese Rede und diese Beschreibung Europas, die hätten Sie schon vor 2 Jahren geben müssen.
Nicht alles sei falsch, was Merkel sage und tue, aber sie sage zu allem immer erst Ja, nachdem sie mehrfach Nein gesagt habe.
Sie sind inzwischen eine Getriebene, die zu vielem so lange Nein sagt, bis der Druck im Kessel der Realitäten so stark wird, dass sie schließlich Ja sagen müssen.
Und noch immer sage sie nicht alles. Sie wage es zum Beispiel nicht, den Deutschen klaren Wein einzuschenken, wenn es um die künftigen Kosten der Euro-Krise gehe. Es werde noch mehr deutsches Geld als bisher brauchen, um den Euro, um Länder wie Griechenland zu retten. Aber das sei notwendig.
Das endlich den Bürgern unseres Landes zu sagen, Frau Bundeskanzlerin, und zu erklären, das ist Ihre Pflicht.
Vor allem aber wäre es schon lange Ihre Pflicht gewesen, so Steinbrück, von Ihrer rigiden Position des Sparen, Sparen, Sparen abzuweichen. Denn damit allein werde die Lage in Griechenland und Portugal nicht besser. Im Gegenteil, sie sei schlechter geworden und das gefährde das Projekt Europa. Denn
Not zerstört Demokratie. Hunger frisst gesellschaftliche Stabilität, meine Damen und Herren. Und das gilt auch heute in den Ländern, die davon betroffen sind.
Merkels Politik sei nicht nur falsch, aber sie agiere zu einseitig, zu wenig und zu spät. Das war Steinbrücks Linie heute und das wird die deutsche Öffentlichkeit bis zur Wahl in einem Jahr noch sehr häufig zu hören bekommen.
Was am 17. Oktober 1961 in Paris passierte, davon wollte Frankreich jahrzehntelang nichts wissen. Die Polizei zerschlug damals mit brutalster Gewalt eine Demonstration für die Unabhängigkeit Algeriens. Die Beamten erschlugen, erschossen, ertränkten in dieser Pariser Gewaltnacht mindestens 200 Algerier. Historisch hat man seither vieles aufgearbeitet, politisch nicht. Nun hat Präsident François Hollande die Ereignisse vom Oktober 61 als blutige Repression anerkannt. So weit gegangen ist noch kein französischer Präsident. Ich fragte Rudolf Balmer in Paris, hat das Eingeständnis von Hollande Auswirkungen, juristische Konsequenzen?
Für Strafklagen ist es definitiv zu spät. Die Ereignisse liegen ja mehr als 50 Jahre zurück und alle Beteiligten, ich denke da namentlich an Regierungsmitglieder wie den damaligen Innenminister Pierre Messmer oder den Polizeichef Maurice Papon, die sind alle tot. Das heißt, es kann auch keine Strafklage mehr geben wegen Verbrechen gegen die Menschlichkeit, die in Frankreich nicht verjähren. Hingegen öffnet diese Erklärung natürlich eine Türe für die historische Aufarbeitung.
Gab oder gibt es eigentlich für die Angehörigen der damaligen Opfer Entschädigungen?
Die Verträge von Evian, die dann 6 Monate nach diesen Ereignissen zwischen der algerischen Unabhängigkeitsbewegung und der französischen Regierung geschlossen wurden, haben eine Amnestie vorgesehen, die alle Kriegsverbrechen deckt. Damit sind eigentlich auch das Vorgehen, diese Massaker, für die die Polizei verantwortlich gemacht wird, da in Paris gedeckt. Und eine Entschädigung kann es aus diesem Grund auch nicht geben.
Und warum äußert sich Hollande jetzt? Was bezweckt er mit seiner Würdigung dieser Ereignisse?
Er hat bestimmt 2 Absichten. Auf der einen Seite geht es ihm um die historische Wahrheit. Man hat zu lange in Frankreich diese Ereignisse ziemlich beschämt einfach zu einem Nicht-Thema erklärt. Zweitens geht es Präsident Hollande heute ganz konkret darum, die Beziehungen zu Algerien zu verbessern. Diese Repression von 1961 war immer ein Hindernis für diese Normalisierung, weil Frankreich sich geweigert hatte, diese Repression beim Namen zu nennen, wie das Hollande jetzt gemacht hat.
Entspannt es auch das Verhältnis zu den Algeriern oder den Algerischstämmigen in Frankreich selber?
Ich weiß aus vielen Gesprächen, dass gerade junge Algerier diese Geschichte aus ihrer eigenen Familie mitgetragen haben. Das heißt, junge Franzosen algerischer Herkunft empfinden das als etwas Beschämendes, dass Frankreich nicht dazu stehen wollte, dass damals kurz vor der Unabhängigkeit Algeriens Väter oder Großväter in dieser Art und Weise behandelt wurden und dass man das nachher nicht zugeben wollte. Das heißt, die Aufarbeitung der Geschichte ist auch für die heutigen Generationen etwas sehr Wichtiges.
Das waren Informationen von Rudolf Balmer in Paris. Nestlé macht Geld wie Heu. In den Schwellenländern, vor allem in China, läuft das Geschäft so gut, dass der Schweizer Nahrungsmittelriese seinen Umsatz seit Anfang Jahr um 11% steigern konnte auf 67 Milliarden Franken. Und das Potenzial in China ist bei weitem noch nicht ausgeschöpft, besonders beim Kaffee. Philipp Meyer.
Es ist das Land der 1,3 Milliarden Mägen. Und diese warten täglich darauf, mit etwas Gutem gefüllt zu werden. Das sagt der Chef von Nestlé China, Roland Decove. Was allerdings in der Heimat der Teetrinker noch kaum im Magen landet, ist Kaffee.
En moyenne, le Chinois boit 3 tasses de café par an. Le Suisse en boit 650.
Gerade mal 3 Tassen trinken Chinesen pro Jahr. Bei den Schweizern sind es 650 Tassen pro Jahr. Aber eben, bei einer Milliarde Chinesen sind es schon 3 Milliarden Tassen Kaffee gegenüber 550 Millionen in der Schweiz. Und die Chinesen scheinen immer mehr auf den Geschmack des starken braunen Gebräus zu kommen. In China wird heute primär Nescafé serviert. Allerdings ist es nicht derselbe gefriergetrocknete Kaffee, der hier aus dem Tütchen rieselt.
Les Chinois n'aiment pas du tout tout ce qui est acidité. Donc on a développé et on est en train de développer des produits où on enlève l'acidité, des produits beaucoup plus crémeux, doux, etc. pour s'adapter au goût chinois. Donc là on a bien compris.
Chinesen mögen keine Säure im Kaffee. Also bietet Nestlé eine süßere, cremigere Variante an. Dies sei das Geheimnis, wie man einen Markt erschließt. Man hört den Konsumenten vor Ort ganz genau zu, sagt Nestlé-Chef Paul Bulke. Und nicht nur das. Um dem lokalen Geschmack so nahe wie möglich zu kommen, produziert Nestlé auch möglichst alles vor Ort, mit lokalen Produkten.
You have to be close to the consumer. So that's a fundamental philosophy of being close to.
Doch wie geht das in einem Land, wo viele noch nie eine Kaffeebohne zu Gesicht bekommen haben? Man baut nicht nur die Rösterei, sondern überzeugt lokale Bauern, Kaffee anzupflanzen. Nestlé versorgt die Bauern überdies mit Know-how und hilft ihnen beim Aufbau der Produktion. Wie viel Nestlé dereinst in China mit Kaffee verdienen kann, ist noch nicht abschätzbar, sagt China-Chef Roland Dekove. Nestlé könne aber einen Markt ganz neu aufbauen. Schließlich sei es ihnen im Teeland Japan vor 20 Jahren auch gelungen. Von 650 Tassen pro Chinese und Jahr träumt Dekove nicht. Wenn man aber nur schon jenen 50 Tassen nahe käme, die die Hongkong-Chinesen pro Jahr trinken, und dabei bedenkt, dass der Nahrungsmittelriese bereits heute 2/3 des chinesischen Kaffeemarkts beherrscht, dann wäre das für Nestlé ein kolossales Geschäft.
Das war ein Bericht von Wirtschaftsredaktor Philipp Meyer. Punkt 1. Wie viel Bern braucht die Schweiz? Fragen zwei Journalisten in einem Buch. Wir fragen die beiden im Tagesgespräch im 1. und 4. nach einem Blick auf die Themen des Mittags. Eva Gammerte.
Menschenhandel findet auch in der Schweiz statt. Die Opfer, meist Frauen, werden wie Ware gehandelt und benutzt. Nun startet Justizministerin Sommaruga einen Aktionsplan, um Menschenhändler intensiver zu verfolgen und härter zu bestrafen. Mit einer national koordinierten Raumplanung sollen alternative Energien und eine intakte Natur unter einen Hut gebracht werden. Dies empfehlen die Akademien der Wissenschaften Schweiz. Der finnische Telekommunikationskonzern Nokia meldet erneut schlechte Zahlen. Im vergangenen Quartal resultierte ein Verlust von fast 1 Milliarde Euro. Damit verbucht Nokia seit Jahresbeginn ein Minus von 3,3 Milliarden Euro.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.